Uiuiui, ganz schön heftiges Intro, oder?
Ja, mega, aber ich musste auch etwas schmunzeln, ehrlich gesagt.
Na gut, hallo und herzlich willkommen zu unserem nagelneuen Podcast Scheinheilig, True Crime Geschichten aus der Abtei Brauweiler. Ich bin Bettina und mit mir hier sitzt Gabriel.
Hallo, willkommen.
Wir arbeiten beide im Kulturzentrum der Abtei Brauweiler. Das ist in der Nähe von Köln, für die, die es nicht kennen. Und wir haben uns überlegt, was wir alles so anstellen können, um ein bisschen bekannter zu werden. Die Liebe zu Podcast und True Crime hat uns die Entscheidung aber relativ leicht gemacht und here we are. Wir möchten euch also von den Crime-Geschichten in Brauweiler erzählen. Die Abtei ist ja beinahe 1000 Jahre alt. Dementsprechend hat sich auch so einiges angesammelt. Jeder von uns hat einen Fall dabei, den wir dem anderen gleich vorstellen. Dann würde ich sagen, Gabriel, leg du doch mal los mit deinem ersten Fall. Ich bin schon ganz gespannt.
Ja, ich glaube, ich muss gleich unsere Strukturen von dem Podcast durcheinander bringen, weil ich habe keinen Fall mitgebracht, sondern eine Reihe von ähnlichen Fällen, die auch quasi über mehrere Jahrhunderte stattgefunden haben. Und das Interessante dabei ist auch, dass das eigentlich keine Verbrechen per se waren, sondern damals auch eine Art der Rechtsprechung beziehungsweise auch eine Bestrafung für eine Straftat angesehen wurden. Und zwar geht es dabei um die Hexenverfolgung.
Spannend, spannendes Thema. Sehr populär in den Medien. Andauernd.
Genau. Also ich glaube, wir haben alle irgendwie ein bisschen falsche Vorstellung von diesem Thema, weil als ich mich in diese Thematik hineingelesen habe, gab es auch für mich vieles, was mir vorher nicht so bekannt war. Zum Beispiel denke ich, dass viele von uns Hexenverfolgung mit dem Mittelalter assoziieren.
Ein weit verbreiteter Irrglaube.
Genau. Warum? Du hast ja Geschichte studiert.
Kann ich jetzt auch nur Vermutungen anstellen? Vielleicht, weil das Mittelalter sowieso als dunkel und trüb und alles war irgendwie dreckig und schlecht angesehen wird und man deswegen auch die Hexenverbrennungen als so dunkler Teil der Geschichte auch ins Mittelalter einsortiert?
Ja, zum Teil stimmt das. Und tatsächlich gab es im Mittelalter auch schon im Rahmen der Inquisition, insbesondere in Italien, in Spanien, ja, so in den südlichen Ländern halt teilweise auch schon Hexenverfolgung und Hexenverbrennung. Tatsächlich lag die Hochphase dieser Gräueltaten erst später, also nach dem Mittelalter, also in der frühen Neuzeit, sprich 15. bis 17. Jahrhundert. Und das ist ja eher so eine Zeit, die man schon mit der Renaissance, mit der Aufklärung in Verbindung setzt. Hinzu kommt natürlich, dass man auch durch die Medien, durch Popkultur, Hollywood den regionalen Schwerpunkt so in die USA setzt. Blair Witch Project, diese Bücher von Stephen King, Halloween. Das ist ja sowas, was wir damit mit den Hexen in Verbindung setzen oder die Hexenprozesse von Salem. Tatsächlich lag aber der regionale Schwerpunkt in Mitteleuropa und um genauer zu sein, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Typisch. Das heißt quasi bei uns, typisch, genau. 44.000 von 70.000 wurden halt tatsächlich auf deutschem Boden ja, hingerichtet. Dazu muss man sagen, es waren nicht nur Frauen, auch Männer und Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen dieser Hexenverfolgung hingerichtet und insgesamt wurden in diesem Zeitraum rund 3 Millionen Menschen der Prozess gemacht im Rahmen der Beschuldigung von Hexerei. Das muss man sich halt mal vorstellen. Also 3 Millionen zu der damaligen Zeit, das ist schon eine enorme Reichweite.
Ja, also wenn man sich so die Gesamtbevölkerungszahlen anguckt, sind 3 Millionen doch schon einiges, ne?
Genau. Also ich finde auch, dass das ein Thema ist, was vielleicht auch geschichtlich gar nicht so präsent ist. Wenn man sich mit anderen ja, Gräueltaten der Geschichte auseinandersetzt, wird das halt doch eher so nicht so stark als Verbrechen dargestellt.
Wird eher fast ein bisschen romantisiert so.
Genau, ja. Ich meine, Karneval, wie viele Hexen siehst du da auf den Straßen? Mhm.
Ne? Ja gut, aber aus heutiger Sicht ist ja auch das Hexensein kein Verbrechen mehr, das Gott sei Dank.
Nicht mehr bei uns, nicht mehr bei uns, aber bei anderen Teilen der Welt durchaus schon.
Ja.
Eine maßgebliche Entwicklung zu dieser Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit hat Papst Innozenz VIII. Beigetragen, der auch quasi die Inquisition ausgebreitet hat. Und ja, der erste Schritt Richtung Brauweiler, einer der Urbegründer der Hexenverfolgung in Deutschland, war der Dominikaner Heinrich Kramer. Und Dominikaner, also auch schon jemand, der was mit Klöstern zu tun hat. Und er hat zusammen mit Jakob Sprenger, der war der Inquisitor des Erzbistums Köln, den Hexenhammer geschrieben.
Oh. Habe ich schon mal von gehört.
Genau, der Hexenhammer, das Ende des 15. Jahrhunderts, galt dann bis ins 18. Jahrhundert als quasi theoretische Anleitung für die Praxis der Hexenverfolgung. Und die beiden, also Kramer und Sprenger, waren wirklich harte Hunde, was das anbetrifft. Und die haben es nicht gut gemeint mit den Hexen. Und in diesem Werk wird zum Beispiel beschrieben, was mit Hexen bzw. Personen, die der Hexerei beschuldigt wurden, passieren soll. Kannst du dir denn vorstellen, was überhaupt so eine Hexe damals angestellt hat?
Warum die verurteilt worden ist, oder?
Genau.
Naja, man hat ja immer viel gehört mit so irgendwelchen Teufelsmalen, die auf dem Körper entdeckt worden sind. Und natürlich waren Kräuterfrauen, also so Heilerinnen, Naturheilerinnen, immer ein beliebtes Ziel.
Ja.
Aber was jetzt so konkrete Anklagepunkte dann tatsächlich waren?
Also die Hauptdelikte waren tatsächlich Schadenszauber. Kannst du dir darunter irgendwas vorstellen?
Also Voodoo-mäßig.
Ja, es geht schon so ein bisschen Voodoo-mäßig, aber jetzt versetze ich nochmal nach Deutschland. Was können die Menschen zum Beispiel nicht erklären in der frühen Neuzeit?
Ach so, Naturkatastrophen.
Genau. Vielleicht hast du was von der kleinen Eiszeit mal gehört, im Mittelalter.
Die war Teil in meinem Studium.
Genau, und da wurde es langsam kalt und die Menschen konnten sich nicht erklären, warum. Und Schadenszauber, Wetterzauber, das sind halt solche Phänomene, die die Leute dann benutzt haben, um sich nicht erklärbare Phänomene zurechtzubiegen. Dazu kamen auch Liebeszauber, Giftmischerei, natürlich der Teufelspakt. Ne? Also die Hexen haben sich zusammen mit dem Teufel getroffen, einen Sabbat gefeiert, Hexensabbat, Orgien gefeiert, und das war halt quasi so der Hauptanklagepunkt. Interessant ist, dass im Zusammenhang mit dieser Zauberei bzw. der Hexerei, die unter Strafe gestellt wurde, auch Kaiser Karl V. seine Finger im Spiel mit hatte. Warum Karl V., warum ist er für Brauweiler so relevant, das müsstest du ja wissen.
Ja, übernehme ich jetzt hier deine Arbeit oder was?
Nö, aber wir müssen ja so einen Dialog führen, oder?
Ja, Karl V. kam 1547 nach Brauweiler und verlieh der Abtei das Recht, ein Wappen zu führen.
Genau, das ist so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ne? Karl V., der quasi Hexerei und Zauberei unter Strafe stellte und dadurch auch eigentlich die Exekution erst ausgelöst hat, der hat uns auch das Wappen verliehen. Also Karl V. war quasi dafür zuständig, dass diese ganzen Theorien, die Kramer und auch Sprenger in dem Hexenhammer aufgestellt haben, dass die dann quasi auch in der Praxis wirklich hart bestraft wurden. Das bekannteste Urteil war natürlich die Hexenverbrennung. Hexenverbrennung, weil man irgendwie dann die Theorie aufgestellt hat, dass durch die Verbrennung die Hexe bereinigt wurde. Das heißt, dass durch die Verbrennung das Böse dann vom Wind fortgetragen wurde. Das ist zum Beispiel auch ein Grund dafür, warum diese Verbrennung oft auf freiem Feld oder einer Anhöhe stattfanden.
Echt? Ich dachte tatsächlich, dass die Hexen verbrannt wurden, weil man Angst hatte, dass der Teufel den Körper ansonsten wiederbelebt. Und bei einer Verbrennung ist der Körper ja weg.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Also das war immer nur meine Annahme, ich habe das nie recherchiert oder so, also keine Ahnung.
Es gab bestimmt diverse Erklärungen dafür, das ist bestimmt ein Sammelsurium von verschiedenen Sachen, die man irgendwie versucht hat, dann hineinzuinterpretieren. Ne? Das Interessante ist, dass es in Brauweiler in der Umgebung mehrere solche Orte gab, wo die Hexen verbrannt wurden, zum Beispiel zwischen Brauweiler und Wittersdorf, südlich von Freimersdorf, also ein Exekutionsplatz. Und auch zwischen Glessen und Sintern. Bevor die Hexen verbrannt wurden, gab es auch einen Gnadenakt, dass man vorher, damit man nicht so viel leidet, auch erdrosselt oder enthauptet wurde.
Wie nett.
Und interessant ist zum Beispiel auch, dass die Geständnisse, die vermeintlichen Geständnisse dieser Hexen auch oft unter Folter eingeholt wurden. Das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum so viele Personen dann auch gestanden haben, dass sie Hexerei betrieben haben. Interessant ist auch, um jetzt nochmal den Schwenk nach Brauweiler zu legen, dass 85% der Hexenverfolgung quasi auf dem Land stattfand.
Ja, war wahrscheinlich wie heute, dass es auf der Stadt immer ein bisschen aufgeklärter
Ja, das lag natürlich mit der Aufklärung und zum Beispiel in Köln, also im nahegelegenen Köln, hat man sich lange dagegen gewehrt, Hexen zu exekutieren. Die wurden meistens der Stadt verwiesen. Und bevor es in Brauweiler richtig losging, da war Hexenverfolgung in Köln noch ein kleines Thema.
Aber wenn man die Hexen ja auch aus der Stadt vertreibt, dann ist ja klar, dass
das. Dann kommen die alle nach Brauweiler.
Ja,
das ist ja die machen Land. Hier ihr Unwerk. Die Menschen auf dem Land waren konservativer, auch militanter. Und hier gab es auch natürlich diese Missernten, die dann irgendwie bestraft werden mussten. Die fanden natürlich auf dem Land statt und nicht in der Stadt. Okay, dann kommen wir halt nach Brauweiler. Es gibt tatsächlich wenig Literatur über die Hexenprozesse in Brauweiler, weil das natürlich eine sehr sensible Thematik ist, die irgendwann auch im Laufe der Geschichte vertuscht werden sollte. So dass es die einzigen Aufzeichnungen zu den Hexenprozessen in Brauweiler in der Acta Abbatum Brauweiler gibt. Das ist die Abteigeschichte des Klosters und die liegt auch nur in handschriftlicher Form vor. Das heißt, dass das alles sehr schwer ist zu entziffern und gilt natürlich auch als Exemplar dafür, dass es vielleicht so ein Teil der Geschichte ist, der wenig erforscht ist, beziehungsweise auch nur schwer erforschbar ist, weil es wenig dokumentiert wurde und halt auch später im Laufe der Geschichte viele dieser Unterlagen vernichtet worden sind, um natürlich Ungerechtigkeiten zu vertuschen. Im Endeffekt wurden auch nur Fälle dokumentiert, wo die Schuldeingeständnisse belegt wurden. Da hat auch die Kirche ihre Finger im Spiel gehabt, aber natürlich auch alle anderen Personen, die nicht mit diesen Gräueltaten in Verbindung gebracht worden wurden.
Wodurch belegt man denn die Schuld einer Hexe außer durch ihr Geständnis?
Zum Beispiel durch Zeugen, vermeintliche Zeugen. Aber da kommen wir später noch zu.
Ah, okay, Entschuldigung.
Also der erste so große Fall der Hexenverfolgung in Brauweiler ist dokumentiert aus 1518. Da gab es ein Unwetter zwischen Brauweiler und Kirdor. Das war früher, glaube ich, Sintern. Und das ging auch bis Bocklemünd. Heftige Unwetter, Hagelschauer, Blitzschlag, als Folge eine große Missernte in der Region. Dafür hat man dann 4 bis 5 Hexen, das ist auch nicht richtig dokumentiert, in Dansweiler ergriffen, die dann verurteilt wurden und 1519 verbrannt. Was sehr früh ist, also wir haben in Erinnerung, erst Ende des 15. Jahrhunderts dieser Hexenhammer von Sprenger und Kramer. Ein paar Jahrzehnte danach wurden schon die ersten Hexen in Brauweiler hingerichtet. Zum Beispiel als Vergleich in Köln, obwohl es halt eine große Stadt war, wurden zu diesem Zeitpunkt nur in Anführungsstrichen 3 Hexen bis dato verbrannt. Und infolgedessen ließ Abt Johann II. Von Lünen, der damals Abt der Abtei war, auch ein Gefängnis für Hexen einrichten. Das hieß damals das Hundhaus. Lag auch in der Mode. Ich glaube, viele Städte haben damals sowas errichtet. Meistens in der Nähe von der Stadtmauer. Irgendwelche Türme, Basteien, die da schon mal Bestand hatten und dann zu einem Gefängnis für Hexen umfunktioniert wurden. Das stand tatsächlich da, wo jetzt die Prälatur ist. Also dieses barocke Gebäude wurde erst im 18. Jahrhundert errichtet und früher stand da unter anderem auch dieses Hundhaus. Interessant ist, dass über dem Eingang gestanden haben soll, es ist Pflicht, Unrecht zu bestrafen. Es gibt interessante Quellen, dass doch ein großer Etat vom Klosteretat dafür aufgebracht wurde, Hexen zu verfolgen. Da gibt es Dokumente, die bezeugen, dass für die Hexenverfolgung 4.000 Taler ausgegeben wurden. Und das ist anscheinend für damalige Verhältnisse schon ein ordentlicher Batzen Geld. Und interessant ist zum Beispiel auch 1600 unter Abt Heribert Atopeus, der ließ sich die Hexenverfolgung aus dem Klostergut an der Mosel in Klotten nicht nehmen. Und da ist auch verzeichnet, dass er für die Hexenverfolgung in Klotten sogar, Zitat, eine vorzügliche Wiese verkauft hat, um die Hexen dort zu verfolgen. Ne? Also es war schon, glaube ich, so ein interessantes Hobby der Äbte, halt Hexen zu verfolgen.
Nee.
Naja, dann gibt es aus 1613 noch einen Verweis aus Brauweiler, dass dort eine Frau hingerichtet wurde, hinter Freimarsdorf auch, die der Zauberei beschuldigt wurde. Das Interessante an diesem Fall ist zum Beispiel, dass sie auch wahrscheinlich im Zuge von Folter Mittäter nannte. und also quasi so eine Zeugin war, die auch andere Hexen beschuldigt hat. Diese wurden dann aber weiter nicht verfolgt, weil es damals irgendeinen Erbfolgestreit gab, der zu Verwirrung sorgte. Also da merkt man halt, dass auch so eine, dass auch eine Art Politikum war, so eine Hexenverfolgung, dass man das auch nutzte, um an irgendwas ranzukommen, was man haben wollte und sonst nicht haben konnte. Denunziantentum war halt auch irgendwie ein Mittel, um zum Beispiel in einen Besitz zu kommen und Leute einfach als Hexe zu bezeichnen. Und als Bonus dafür hat man dann einen Teil des Besitzes bekommen. Richtig heftig wird der letzte Fall, der in Brauweiler dokumentiert wurde im Rahmen der Hexenverfolgung, und zwar aus dem Jahre 1637. Also eine sehr dunkle Zeit, 30-jähriger Krieg, Religionskrieg in Europa. Es ist sowieso quasi eine Art Anarchie, die herrschte. Ich hatte es vorhin angesprochen, ein sehr bekannter Fall in der Geschichte sind die Hexenprozesse von Salem, beziehungsweise Salem in Nordengland. Da wurden ja, das war ja auch so eine Massenhysterie, und ich glaube, über 200 Leute wurden da der Prozess gemacht, 20 Menschen hingerichtet. Und in diesen Brauweiler Hexenprozessen von 1637 stellt aber diesen Hexenprozess von Salem quasi in den Schatten, weil diversen Quellen nach, die widersprechen sich teilweise, wurden aber während dieser Hexenprozesse bis zu 60 Menschen hingerichtet, die der Hexerei beschuldigt wurden, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Einer der starken Befürworter dieser Hexenprozesse war der Reformabt der Abtei Brauweiler damals, Johannes Münch, der mit gnadenloser Härte gegen Hexen vorging. Und er hatte sich auch als Ziel gesetzt, das lag damals in der Mode, die Zauberei vollkommen auszurotten. Und es gibt auch, also die Quellen widersprechen sich, man sagt auch teilweise, es fanden überhaupt keine Hinrichtungen statt. Andere Quellen sprechen tatsächlich von mindestens 60 Menschen, die hingerichtet wurden. Ein Drittel waren Männer, darunter aber auch viele Kinder und Jugendliche. Und viele Quellen sprechen auch, dass hätte es damals diesen 30-jährigen Krieg parallel nicht gegeben, wäre das wahrscheinlich noch viel mehr Menschen gewesen, die in diesem Jahr hingerichtet worden wären. Bereits damals gab es aber auch schon Unmut im Konvent. Also es gab viele Mönche, die den Abt nicht befürwortet haben. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum das die letzten Hexenprozesse von Brauweiler waren, beziehungsweise die letzten dokumentierten Hexenprozesse waren. Und seitdem gab es auch nichts mehr, was in der Geschichte hinterlegt ist. Ja, die letzte Hexenverbrennung in Köln fand auch kurz danach statt, 1655. Und unter Friedrich dem Großen kam immer mehr so ein aufklärendes Bild, und Hexenprozesse wurden allgemein in Deutschland immer weniger. Die letzten im Niederrhein fanden 1738 statt. Da wurde nochmal eine 14-Jährige und eine Mutter von drei Töchtern hingerichtet. Und der letzte Hexenprozess in Deutschland wurde 1775 in Kempten durchgeführt. Ja, was interessant ist, dass das ja schon eine Art von Massenmord war und dass es sehr wenig auch in der Öffentlichkeit Gedenksteine, Gedenktafeln gibt. Ich habe gefunden, dass bei uns in der Region so eine Tafel tatsächlich steht, einmal auf der anderen Rheinseite in Bergisch Gladbach. Dort ist im Rathaus in Bensberg eine Tafel in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre aufgestellt worden, die gedenkt Frauen, meistens Frauen, die unschuldig als Hexe verhöhnt, gefoltert und hingerichtet worden sind. Und ich fand einen Satz, der am Abschluss dieser Tafel steht, sehr interessant, weil er doch, obwohl das Anfang der 90er Jahre dort aufgestellt wurde, immer noch sehr präsent ist und auch gut in die Zeit heute passt. Und zwar steht dort: Die Ursachen der Hexenverfolgung sind vielseitig, aber das Denken und Handeln dieser Zeit ist nicht nur Geschichte. Außenseiter, starke Frauen und Fremde werden auch heute oft gehasst und nur verfolgt. Lasst uns aufpassen, dass unsere Geschichte heute keine Hexenverfolgung mehr zulässt. Hexenverfolgung da in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Interessant ist aber auch, dass wenn das dort in Anführungsstrichen gesetzt ist, es Hexenverfolgung auf der Welt tatsächlich heute noch gibt. In Afrika, in Südostasien, in Teilen Südamerikas, aber auch zum Beispiel in Saudi-Arabien werden heute immer noch Frauen hingerichtet, die der Hexerei beschuldigt werden.
Man könnte das natürlich noch weiter ausweiten. Die Hexenverfolgung als, ja, sind ja so eine Art Lynchmorde und die gab es ja zuhauf auch in anderen Kontexten. Damals war es dann hauptsächlich das Argument, dass es sich um Hexen handelte und heute geht es halt, ja, um andere Dinge, die dann dazu führen können.
Naja, so viel zu meinen Files, zu meinen Fällen. Also ich war wirklich ein bisschen geschockt von diesem letzten Fall. Also das ist schon heftig und dass man davon irgendwie nicht so viel mitbekommt, ne?
Ja, ist irgendwie, wird meistens nicht, als gäbe es zwei Geschichten. Man hat schon ganz viel irgendwie über Hexenprozesse und so und Hexenverbrennungen gehört, aber wird auch in der Popkultur damit immer wieder konfrontiert. Aber es gibt irgendwie immer nur zwei Geschichten. Man liest entweder die Herrschafts- oder Politikgeschichte oder, ne, was, oder die Abtsgeschichte, wie viele Mönche es gab oder wie die Mönche gelebt haben. Aber das wird immer losgelöst von dieser Hexengeschichte. Dabei war es ja gleichzeitig. Also das muss man, glaube ich, noch beachten. Dass, auch wenn über den Reformabt zum Beispiel geschrieben wird, dann solche Aspekte manchmal nicht so präsent beschrieben werden.
Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich meine, das ist ja auch eine Art von Geschichtsschreibung, die man sich dann irgendwie zurechtgelegt hat, ne? Da versucht man ja tatsächlich diese Sachen, die irgendwie eigentlich in Kram passen, beziehungsweise auch sowas wie so einen sakralen Ort, die Abtei, in schlechtes Licht stellt, die beseitigt man dann einfach, ne?
Ja.
Hast du Fragen?
Ja, ganz am Anfang, als du angefangen hast, also da hast du erzählt, wie es ungefähr in Deutschland so losgegangen ist, aber irgendwie kam mir das zu plötzlich. Gab es da noch irgendwelche anderen Hintergründe?
Ich denke mal, diese Hexenverfolgung beziehungsweise dieses ganze Prozedere der Hexenverfolgung und auch die Urteilssprechung, das ist halt historisch gewachsen. Also es gab schon früher solche Fälle, aber vereinzelte Fälle und es hat sich einfach so hochgestachelt dann im Laufe der Geschichte. Also es gab auch zum Beispiel schon in Babylonien, im alten Ägypten, Fälle, wo Leute bestraft wurden für dunkle Magie damals, ja. Oder auch im Alten Testament ist zum Beispiel Zauberei verboten. Auch die alten Germanen, die kannten schon das Urteil Verbrennung für einen Schadenszauber. Und das hat man, glaube ich, dann später auch von solchen Leuten wie Kramer und Sprenger, wurde das dann irgendwie aufgegriffen. Und weil es sowas schon mal eine Geschichte gab, dann wurde es nochmal vervielfältigt, zu Papier gebracht und dann wurde es irgendwann gesetzt. Ne? Also das gab es alles schon mal und ist irgendwie so historisch gewachsen. Ja, das Interessante ist halt, dass sowas bis heute quasi auch noch Bestand hat. Nicht mehr vielleicht bei uns in Europa, aber in Teilen der Erde schon noch. Und dass das konfessionsübergreifend ist. Ne?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Also
zum Beispiel ist es auch überliefert worden, dass der Kirchenvater Augustinus, der auch bei uns im Äbtissaal präsent ist, dass selbst der quasi schon 1000 Jahre bevor diese Hexenverfolgung überhaupt losging, Magie als einen Pakt mit dem Teufel beschrieben hat. Ja.
Da fragt man sich, wo da der Übergang war, ne? von den Römern zum Christentum. Also nicht wann, sondern wie dann da solche Gedanken aufkommen konnten, weil die römische Religion ja doch auch starke magische Elemente hatte, könnte man wahrscheinlich fast so sagen. Und dass so jemand dann schon in so einem frühen Stadium des Christentums darauf hinweisen kann, dass es auch dunkle Magie gibt.
Ja, aber das war natürlich auch wahrscheinlich aufgegriffen von anderen Religionen.
Ja, gut möglich. Faszinierend.
Was denkst du denn, wer hat denn mehr Hexen verfolgt, die Protestanten oder die Katholiken?
Ja, da bin ich natürlich bei den Katholiken. Also wenn ich jemandem eine krasse Reaktion auf sowas zuschreiben muss, dann den Katholiken.
Ja, aber tatsächlich waren, glaube ich, am Anfang sogar die Protestanten ein bisschen härter dabei. Also Luther persönlich war ein starker Befürworter der Hexenverfolgung. Er selber soll gesagt haben, Zitat, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. tatsächlich war auch diese Hexenverfolgung so ein Teil des Religionskrieges, der dann ausbrach. Also man hat sich da quasi darum gebettelt, so ein bisschen, wer am meisten Hexen sich vorknüpft. Also die Protestanten waren da schon teilweise krasser dabei, wobei man sagen muss, die Katholiken haben ein bisschen länger gebraucht, um das später einzustellen. Also das sieht man dann, wenn es dem Ende hingeht, im 18. Jahrhundert, dass es in den katholisch geprägten Ländereien, Gebieten doch etwas länger gedauert hat, bis diese Art der Rechtsprechung eingestellt wurde.
Jetzt, wo du es sagst, die Amerikaner sind natürlich auch keine Katholiken gewesen.
Ja, und für mich neu war zum Beispiel auch, dass, also klar, Frauen, aber dass auch echt ein Großteil Männer und teilweise sogar Kinder beschuldigt wurden, der Hexereien, und auch hingerichtet wurden. Was schätzt du denn, wie so das Verhältnis ist?
Ja, würde schon davon ausgehen, dass das doch die meisten dann Frauen waren. Also so wie ich das in der Geschichte mitbekommen habe, waren Frauen einfach immer dankbare Opfer und deswegen würde ich sagen, so 80% Frauen vielleicht.
Ja, also fast Punktlandung. Also ja. Es gibt diverse Quellen, aber die meisten sind sich einig, dass so 3/4 waren halt Frauen, die hingerichtet wurden, beziehungsweise auch den Prozess gemacht wurde. Aber es ist tatsächlich auch regional bedingt. Also in Nordeuropa waren es eher Hexer. In Island waren es zum Beispiel bis zu 90% Männer, die der Hexerei beschuldigt wurden. Aber sowas gab es auch bei uns. Ich weiß nicht, ein bekannter Fall auch aus der Region. Kennst du den Werwolf von Bedburg?
Nein.
Ist auch eine sehr interessante Geschichte, also für jeden, der mal in der Region ist und sich mit diesem Thema Hexerei oder Zauberei in der frühen Neuzeit beschäftigen will. Der Werwolf von Bedburg, das ist einer der bekanntesten Fälle, auch 16. Jahrhundert. Und da soll der wahrscheinlich geisteskranke Bauer Peter Stump als Bestie verkleidet bis zu 25 Menschen und über mehrere Jahrzehnte getötet und ihre Gehirne gefressen haben. Und er wurde dann auch später beschuldigt, dass er halt einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist, mit einer Hexe verheiratet war, Zauberei betrieben hat und diverse Menschen getötet hat. Darunter sollen angeblich 13 Kinder gewesen sein, sein eigener Sohn und eine Schwangere. Also wirklich eine richtig üble Horrorgeschichte. Das ist aber sehr gut dokumentiert und in Bedburg gibt es sogar einen Wanderweg, der diese Geschichte halt anhand von 7 Stationen dokumentiert und die man erwandern kann.
Wie gruselig.
Ja, ganz interessant. Das Lustige aber auch ist, dass Verbrecher später diesen Fall genutzt haben, um Profit zu schlagen, weil sie sich als Werwolf verkleidet haben und Menschen überfallen haben. Hm. In Düren gab es zum Beispiel viele solche Fälle, das finde ich ganz witzig. Und Peter Stump hieß er. Und das Interessante ist, es gibt diesen rheinländischen Ausdruck Stüpp. Vielleicht schon mal gehört. Also ich kannte ihn vorher nicht, weil ich nicht aus dem Rheinland komme. Aber tatsächlich ist Stüpp der Begriff im Rheinland für Werwolf, im westlichen Rheinland. Und es wird wahrscheinlich aus diesem Fall hergeleitet.
Schande über mein Haupt. Ich komme aus dem westlichen Rheinland und kenne den Begriff nicht. Ich
habe jetzt ein bisschen Bock auf so einen Hexenfilm.
Ich weiß gar nicht, ob es einen gibt, den ich mag.
Ich habe gesehen, es gibt eine Neuverfilmung von Hexen.
Kenne ich nicht.
Kennst du nicht? Nee. Anfang der 90er? Oh, als Kind einer meiner Lieblingsfilme. Hexen.
Nee.
Mit so Mäusen. Nee. Die Hexen, die Kinder in Mäuse verwandelt haben. Und der neue Film soll von Robert Zemeckis sein, der eigentlich ein ganz guter Regisseur ist, wie ich finde.
Kenne ich nicht. Aber ich bin genau im richtigen Alter für Charmed, die zauberhaften Hexen.
Na, da bin ich zu alt.
Das war großartig. Alle 10 Staffeln oder so, die es davon gab. Ja, mittlerweile sind Hexen ja eher cool. Aber wenn man sich ja auch gar nicht mehr vorstellen kann, wie man das auch wirklich ernst meinen kann, oder? Also, wie kann man es ernsthaft meinen, dass ein Mensch, also dafür setzt man ja den Glauben an einen Teufel voraus.
Ja, mich würde auch irgendwie interessieren, wie es zu diesen ganzen Stereotypen kam. Also das auf dem Besen reiten und diese lange, warzige Nase und sowas. Ne? Also
Abneigung.
Rote Haare. Hey. Bettina hat rote Haare, das müsst ihr wissen.
Ja, wahrscheinlich wirklich. Also das sind ganz interessante, auch gerade in der Frauenforschung ist es natürlich ein sehr beliebtes Thema, dass es gibt so viele Fälle, wo mächtige Männer quasi vor den winzigen und eigentlich unbedeutenden Taten von Frauen eine scheiß Angst haben und das auch dokumentieren und aufschreiben und sagen, diese Frau hat das und das gemacht oder eine Kleinigkeit und die Männer machen sich in die Hose. Also.
Naja, das ist eine Art von Machtausübung gewesen, ne? Also wenn der Papst gesagt hat, wir wollen jetzt auch Hexen verfolgen, verbreitet er auch natürlich Angst und Schrecken unter der Bevölkerung. Und das ist natürlich auch eine Art der Machtbefestigung im Endeffekt, ne?
Ja. Gerade auch so Kräuterfrauen und sowas, deren Bedeutung für die Medizingeschichte ist ja auch bis heute noch irgendwie total unterrepräsentiert. Dabei haben die Mönche, denen man oft die Medizin, den medizinischen Ursprung, die medizinische Entwicklung im Mittelalter zugrunde legt, bis ins 18. Jahrhundert herein noch den völlig überflüssigen Aderlass gemacht. Also müsste man sich schon fragen, ob man das nicht mal anders gewichten müsste.
So, ich bin gespannt auf deinen Fall jetzt.
Ja.
Genug Hexen.
Wir haben unserer Folge den Titel Der Mönch im Schafspelz gegeben. Denn in unserem Fall geht es um einen ganz besonderen Mönch, der Abtei Brauweiler im späten Mittelalter großen Schaden zufügte. Im Jahr 1496 herrschten schon seit einigen Jahren stürmische Zeiten in Brauweiler. Da gab es unter anderem Kriege wie den Burgunderkrieg, Neuss wurde belagert, Truppen zogen durchs Land und zwischenzeitlich wurden in den Abteigebäuden ganze Feldlager untergebracht. Gleichzeitig hatte gerade das klösterliche Leben einen krassen Umschwung erfahren. Es gab Reformen und Konzile und viele Klöster befanden sich in einer Phase, das Klosterleben komplett umzustrukturieren. Genau in dieser Zeit ereignete sich der vielleicht schwerste Diebstahl der ganzen Abteigeschichte. Ein Mönch passte den Moment ab, als der amtierende Abt Adam II. Gerade nicht in seinen Räumen verweilte. Er schlich in die privaten Gemächer des Klostervorstehers mit Hilfe eines heimlich nachgemachten Schlüssels und stahl diverse Wertgegenstände, darunter Gold- und Silbergerät, nagelneue Silberbecher, die der Abt erst kürzlich zur Versorgung von hohen Gästen angeschafft hatte, und andere private Wertgegenstände des Abtes. Der Mönch verschwand mit seiner Beute und wurde nie aufgespürt. Aber wie konnte das passieren? Wie war ein Mönch zu so einer Tat fähig und vor allem, wer war der Täter? So richtig viel können wir darüber eigentlich nicht sagen. Der Mönch wird namentlich nicht erwähnt. Aus einer Quelle geht hervor, dass sein Name Michael gewesen sein könnte. Er war auch eigentlich gar kein Mönch aus Brauweiler. Vielmehr kam er aus der Benediktinerabtei in Sponheim in Rheinland-Pfalz. In der Quelle steht auch, dass der Mönch das Vertrauen des Abtes gewinnen konnte. Bei den anderen Mönchen war er jedoch äußerst unbeliebt. Ist gar nicht so verwunderlich, oder? Da kommt ein Mönch aus einer anderen Abtei, schleimt sich bei deinem Abt ein und er hört auf einmal nur noch auf den, statt auf seine eigenen Brüder. So viel erst einmal zu dem konkreten Ablauf der Tat und zum Täter, denn mehr gibt es zu dem konkreten Vorfall einfach nicht. Aber wir haben uns natürlich daran gesetzt, ein bisschen tiefer in den Hintergründen zu stöbern. Und da gibt es mehrere Aspekte, bei denen wir vielleicht hinterher überlegen können, wie man die verbinden könnte. Deswegen nochmal zurück zu der Frage, woher kam der Mönch? Der Dieb war ja augenscheinlich ein Mönch aus der Abtei Sponheim. Wenn er das wirklich war, kam er aus einem gerade in dieser Zeit sehr angesehenen Kloster. Denn in Sponheim gab es genau zu der Zeit des Diebstahls einen Abt mit dem Namen Johannes Trithemius. Und der war ein angesehener und relativ bekannter Gelehrter und Reformator. Er hatte die Bursfelder Reform in seinem Kloster umgesetzt und damit ein strenges Regiment eingeführt. Zitat, sehr zum Leidwesen seiner Mönche.
Also Johannes hatten wir doch eben auch schon, ne? Das waren ja wahrscheinlich die nettesten Äbte überall.
Naja, gut. Ich erzähle gleich noch was zur Bursfelder Reform und vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass es die gab. Wenn der diebische Mönch also wirklich ein Mönch und wirklich aus Sponheim war, könnte es ja sein, dass er vor seinem strengen Abt nach Brauweiler geflohen ist. Vielleicht kannte er ja Abt Adam II. Von irgendwoher. Aber dazu später mehr. Zweite Frage, die ich mir dazu gestellt habe. Was war die Bursfelder Reform und was meinte die Quelle damit, dass Brauweiler in unruhigen Zeiten gelebt hat? Einmal im 13. Jahrhundert, aber dann vor allen Dingen am Anfang des 15. Jahrhunderts gab es Reformbestrebungen der Kirche, die darauf abzielen, die abgesunkene Moral der Klöster wiederherzustellen. Denn im Hochmittelalter hatten Klöster nicht viel von dem, was sie heute ausmachen. Viele Klöster nahmen beispielsweise nur adlige Mönche auf. So blieb man unter sich und konnte dem Kloster Geld und Wohlstand sichern. Es gab oft keinen festen Tagesablauf, Gebetszeiten wurden nicht eingehalten. Von einigen Klöstern gibt es Berichte, dass ganze Kirchen als Vorratslager missbraucht wurden. Alle einfach das trugen, was sie wollten, es keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr gab, Mönche nur sporadisch zum Gebet erschienen und so weiter. Mir kommt das ein bisschen so vor, als hätten die Klöster zumindest teilweise nur noch offiziell den Titel eines Ordens getragen. Auch nachvollziehbar, wenn man in Betracht zieht, dass es ja als Adliger sehr üblich war, seine zweit- oder drittgeborenen Söhne ins Kloster zu schicken, sodass diese kein Erbe antreten konnten. Auf Überzeugungen kam es also nicht an. Das Klosterleben verkam stellenweise also zu einer Art lockeren Männer-WG. Der Kirche gefiel das natürlich gar nicht. Nach mehreren Konzilen führte 1436 das Kloster Bursfelde einige reformative Änderungen ein. Darunter zählten Wiedereinführung des regelmäßigen gemeinsamen Chorgebets, tägliche Tisch- und Kapitellesungen, Wiedereinführung der geregelten Klausur, frugaler Tisch, einheitliche und einfache Kleidung, Selbstdisziplinierung durch Einhaltung des Schweigegebotes. Die Regeln sind eigentlich sowieso Bestandteil der Regula Benedicti, also dem Regelwerk, das sowieso den Benediktinerklöstern zugrunde liegen sollte. Doch scheinbar war es nötig, die Regeln nochmal auszuformulieren und bewusst durchzusetzen. Nach Bursfelde schlossen sich weitere Klöster zu einem Verbund zusammen und standen in einem regen Austausch zueinander. Ab 1446 sollte unter der Leitung des Bursfelder Abtes jährliche Kapitel abgehalten werden, die von den Mitgliedsäbten verpflichtend besucht werden mussten. Außerdem verpflichteten sich die Mitgliedsklöster dazu, eine freie Abtswahl abzuhalten, sowie sich gegenseitig in der Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. 1467 wurde auch die Abtei Brauweiler Teil der Kongregation. Bei den nachfolgenden Abtswahlen kam es aber immer wieder zu Unstimmigkeiten und Lagerbildungen in den Reihen der Mönchen. Oft waren adlige und nicht adlige Mönche uneins, so auch bei der Abtswahl von Abt Adam II. Die adligen Mönchen wollten eigentlich einen ganz anderen Kandidaten. Doch gegen eine, Zitat, jährliche Zahlung von 30 Goldgulden verzichteten sie darauf und auch in Zukunft darauf, erneut einen solchen Zwist herbeizuführen. Sie haben sich einfach mit Geld abspeisen lassen. Trotz Bursfelder Reformation war es also nach wie vor ganz schön korrupt. Allerdings war das erst im Jahr 1483, also vielleicht brauchte die Abtei auch noch was Zeit, um sich an die neuen Regeln zu gewöhnen. Gut, dann zu meiner dritten Frage. Wie konnte sich der Mönch das Vertrauen des Abtes erschleichen? Ich habe ja vorhin schon die Möglichkeit angesprochen, dass der Sponheimer Mönch vielleicht schon vorher mit Abt Adam II. Bekannt war. Aber ich habe mir noch andere Möglichkeiten überlegt, wie das Zusammenspiel so ausgesehen haben könnte. Erste These. Der Mönch war gar kein Mönch. Das war so eine anfängliche Idee, dass sich ja auch einfach jemand als Mönch hätte verkleiden können. Also habe ich mich auf die Suche danach gemacht, ob es im Mittelalter möglich war, sich als Mönch zu verkleiden und in ein Kloster einzuschleichen. Was denkst du?
Ich denke mal, so schwer wird das nicht gewesen sein, oder? Also ich könnte mir sowas durchaus vorstellen.
Ja, jein. Also gerade im Ende des 15. Jahrhunderts war es so, dass dieser, was wir heute Ausweis nennen und damals eher in Form von Geleitbriefen aufkam, war gerade Ende des 15. Jahrhunderts ja ein sehr weit verbreiteter Trend. Also das so als Vorform eines Ausweises, weil nämlich bei den ganzen Kriegen und Scharmützeln Geleitbriefe für Soldaten verpflichtend waren und auch für viele Kaufleute und Handelsleute und eigentlich auch für Mönche, damit eben der ganze Verkehr im Land überwacht werden konnte. Das heißt natürlich nicht unbedingt, dass das auch überall immer so kontrolliert wurde. Das heißt, es wäre wahrscheinlich einfacher als heute, aber ganz so unüblich vielleicht auch nicht. Das Ding ist, die Mönche sind später, als der Diebstahl schon passiert ist, sogar rechtlich gegen ihren Abt vorgegangen, weil der so unbeliebt war. Und die Frage ist, wäre der Mönch ohne Geleitbrief nach Brauweiler gekommen, wären die dann nicht vielleicht schon viel früher auf die Barrikaden gegangen? Weil sie waren ja sowieso schon super unzufrieden und wollten den Mönch nicht da haben und waren angepisst davon, wie nah der ihrem Abstand. Und dann, wenn er dann auch nicht mal einen Geleitbrief gehabt hätte.
Fälschen kann man sowas nicht.
Das ist halt ein Siegel drauf, ne? das so nach mittelalterlichem Standard stelle ich mir das schon sehr schwer vor zu fälschen. Wenn du nicht zufällig, aber der Geleitbrief hätte ja von seinem Abt, von Johannes Trithemius, ausgestellt werden müssen. Wie kommt man an das Siegel von einem Abt? Ja, deswegen denke ich, ich tendiere dazu, dass es vielleicht gar nicht so einfach gewesen ist, wie man sich das vielleicht heute vorstellt. Interessant ist vielleicht noch, dass in der mittelalterlichen Literatur, also in den Minnegesängen und sowas, ist dieses Motiv, sich als Mönch zu verkleiden, sehr verbreitet und kommt fast in jedem langen Werk einmal vor, dass sich einer der edlen Herren einmal als Mönch verkleidet, um ungesehen irgendwo hinzukommen oder um irgendeine Situation zu beobachten, weil er seiner Geliebten, Angebeteten nicht traut, zum Beispiel bei Tristan und Isolde. Ja, aber das ist eben nur so ein Motiv und ich denke, spätestens zu der Zeit war es eigentlich eher nicht mehr möglich. Meine zweite These, Abt Adam II. War traurig und hat verzweifelt einen Vertrauten gesucht, weil er so unbeliebt bei seinen Mönchen war. War er wirklich? Da ist die Quelle ganz schön detailgenau. Allerdings muss man auch sagen, dass die wirtschaftliche Situation der Abtei auch schon vor dem Diebstahl schon nicht so gut war, da durch die Beherbergung der Truppen ständig die Vorräte knapp waren und die Güterverwaltung unklar. Deswegen gab es da wohl ständig Streit. Und an einer Stelle stand eben auch explizit, dass der Abt dafür bekannt war, nicht auf seine Mönche zu hören. Ein unvorbelasteter Mönch, der von außerhalb kommt, ist da dann vielleicht ein dankbarer Vertrauter für den Abt. Ja, kommen wir zu meiner dritten und letzten These, vielleicht meine Lieblingstheorie. Der Sponheimer und der Abt haben sich nicht nur schon vorher gekannt, sondern steckten unter einer Decke. Denn nicht einmal 2 Jahre nach dem Diebstahl ist Abt Adam II. Von seinem Posten zwangsweise zurückgetreten und hat die Abtei verlassen. Er hat sogar noch versucht, seinen Rücktritt bezahlen zu lassen. Alle in höheren Stellen waren so unzufrieden mit ihm, dass er dann doch auch ohne Geld sein Amt räumen musste. Sagt meiner Meinung nach aber auch schon viel über den Charakter von dem Abt aus. Vielleicht hat er nur noch versucht, möglichst viel Profit aus seiner Stellung zu ziehen, um dann mit dem Sponheimer Mönch die Beute zu teilen und sich zu zweit ein schönes Leben auf Sizilien zu machen oder so.
Auf Sizilien?
Weiß ich nicht. Warum nicht?
Das ist schön, ja.
Ja, eben. Und, weiß ich nicht, die Cayman Islands waren damals vielleicht noch nicht
so. Ja, ein bisschen weit weg, ja.
Deswegen dachte ich, Sizilien, auch schön. Ja, also das waren meine 3 Theorien dazu. Hast du auch eine Lieblingstheorie?
Ich habe noch eine 4. Theorie.
Oh.
Unser Abt Adam, der Kollege, der wir haben noch ein Bier, das nach ihm benannt ist.
Aber nach Abt Adam dem Ersten.
Nee, nach Abt Adam den Zweiten.
Wirklich?
Ja.
Nach diesem Hallodri.
Der hat die Brauerei gebaut, oder nicht?
Oh, da.
Vielleicht war das ein Saufbruder. Und die haben einfach mal gezecht.
Naja. Ja, möglich. Also müsste man jetzt nochmal kontrollieren, aber wenn das stimmt, dann ja.
Naja, es sind alles 4 sind ziemlich steile Thesen, ne? Aber.
Ja. Man kann es halt nicht wissen, ne? Ich habe diese Quelle gelesen und
ja.
Das war's. Das war's zu dem Fall an sich. Ja, aber ganz interessant finde ich noch, dass der Abt halt dieser berühmte Kirchenreformator war, vor dem der Mönch vielleicht geflohen ist. Ja.
Ja, aber es ist dann natürlich auch irgendwas wie bei den Hexenprozessen, was die Abtei nicht so ins gute Licht stellt, wenn man sich unterwandern lässt, beziehungsweise auf so leichte Art und Weise ausrauben lässt, wenn man finanziell sowieso schon schlecht dasteht. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum das nicht weiter dokumentiert wurde.
Ich stelle mir auch die Frage, wie man im Mittelalter an einen Zweitschlüssel gekommen ist. Also der wurde nachgemacht. Der Mönch hat, also so ist es zumindest in der Quelle formuliert, der Mönch hat diesen Schlüssel heimlich nachmachen lassen.
Gut, ich glaube, mittelalterliche Schlüssel waren jetzt nicht so komplex wie heutzutage oder so. Wenn du einen guten Schmied kennst.
Der macht dir das.
Der macht dir das.
Steuerfrei. Ja, gut. Dann habe ich mich noch gefragt, meinst du, sowas ist häufiger vorgekommen, dass Klöster oder beziehungsweise Äbte bestohlen wurden?
Ja, bestimmt. Ich meine, guck mal, wir haben fast 1000 Jahre Klostergeschichte, beziehungsweise 800 Jahre Klosterabtei Brauweiler. Da wird sowas öfters vorgekommen sein, bestimmt.
Tatsächlich in dem Maß, also in diesem Umfang eines Diebstahles, der so schlimm war, dass er erwähnt wurde, nicht. Weil alle anderen Geschehnissen, die eine ähnliche Auswirkung gehabt haben, waren Raubzüge oder irgendwelche plündernden Truppen oder Brandschatzungen oder irgendwelche anderen Katastrophen. Aber dass jemand in die Abtei sich in Zugang verschafft hat, um was zu klauen, ist einzigartig.
Okay.
In der Brauweiler Geschichte. Und tatsächlich habe ich auch für andere Klöster sowas nicht gefunden. Also,
weil man zu viel Respekt davor hatte, vor dem Heiligtum, oder? Ich meine, das war ja früher schon sehr wohlhabend. In Relation zu allem anderen, was drumherum war.
Vielleicht von den Mönchen selber, ja. Also deswegen hat kein anderer Mönch jemals so einen Diebstahl begangen. Und die anderen, die Laien, die höchstens ja mal zu Besuch im Kloster waren, die hatten überhaupt keinen Zugang zu solchen Räumen. Der Abt hat ja nur auch Edelmänner und wichtige Personen empfangen. Die brauchten das ja nicht. Und die normalen, das Fußvolk, die normalen Bettler, die aufgenommen wurden oder so, es gab ja diese Regelung, dass man für eine Nacht und eine Mahlzeit ins Kloster kommen, im Kloster Unterschlupf suchen konnte. Und die sind ja aber gar nicht in den hinteren Bereich quasi gekommen. Die haben vielleicht mal ein Brot geklaut, aber das schreibt man natürlich nicht auf. Dann habe ich mich noch gefragt, denkst du, der Diebstahl hat sich gelohnt?
Ich habe noch eine Frage. Waren denn Klöster gut bewacht auch?
Nein.
Gar nicht, ne?
Nein, gar nicht.
Das ist ja auch interessant.
Nur von den Mönchen und dass sie ständig Truppen da hatten. Also ja. Zu der Zeit wirklich so, in jedem Jahrzehnt war mindestens einmal für ein paar Wochen oder Monate oder sogar Jahre irgendein Herr da.
Ja, gelohnt. Naja, du musst die Ware natürlich auch irgendwie loswerden, ohne dass es jemand mitbekommt.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. War es leicht, im Mittelalter einen Hehler zu finden?
Ich meine, das lässt sich bestimmt auch ganz gut einschmelzen und sowas.
Ja, aber selbst das, dann musst du zu einem Schmied gehen und sagen, ey, ich habe hier dieses eindeutig klösterliche Silberkreuz. Schmilz mir das gleiche, mal ein.
Das ist der gleiche Kollege, der den Schlüssel gefälscht hat.
Ja, ich bin immer noch der Überzeugung, dass eigentlich Abt Adam II. Und der Sponheimer gemeinsame Sache gemacht haben. Also.
Jetzt müssen wir unser Bier umbenennen.
Ja, vielleicht. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen?
Hat jetzt vielleicht nichts mit diesem Verbrechen zu tun, aber das mit den Adligen, das wusste ich vorher gar nicht. Das finde ich irgendwie schon krass.
Ja, da gab es ganze Konvente, die nur Adlige aufgenommen haben. Und in der Bußfelder Reform war eben auch festgehalten, dass das nicht okay ist. Also dass alle Klöster auch nicht adlige Mönche aufnehmen mussten. War mir vorher auch nicht so klar. Aber ich stelle mir das wirklich so wildes Lotterleben irgendwie vor. Man wohnt halt nur pro forma im Kloster. Und hat halt alles trotzdem
einfach. Ja, die hatten es bestimmt ganz gut, ne? Also ja. Es gab Leute zu dieser Zeit, denen es deutlich schlechter ging.
Ja. Die Frage habe ich mir dann nämlich gedacht, was vielleicht noch ganz gut wäre, mal drüber zu reden. Wenn du im Mittelalter gelebt hättest, hättest du dir vorstellen können, in ein Kloster zu gehen?
Auf Sizilien? Also ich weiß nicht, in Brauweiler so auf dem Kloster schon tote Hose und dann auch noch da. Nein, also ganz ehrlich, ich habe mir diese Frage auch schon mal gestellt. Ich weiß nicht, im Zusammenhang auch irgendeiner Doku, die ich gesehen habe, wo ich wirklich auch gesehen habe, dass es den Leuten im Kloster deutlich besser ging als dem einfachen Volk. Und dass das für viele ein Anreiz war, Mönch zu werden oder Nonne zu werden, weil es sich einfach gelohnt hat, weil die Lebensverhältnisse viel besser waren. Mhm. Da viele Leute zu dieser Zeit auch sehr fromm waren, religiös waren, an Gottesglauben gebunden waren. Ich glaube, ob das jetzt so einen großen Unterschied gemacht hat.
Kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen auf die Alternative an, ne?
Stimmt natürlich. Man hatte natürlich auch zu unruhigen Zeiten relative Sicherheit. Mhm. Weil so ein Kloster hatte ja schon eine gewisse Immunität.
Ja. Als Frau konnte man auch so irgendwelchen Zwangsheiraten oder so entgehen und sich in einem Kloster auch Bildung und sowas widmen. Was war ja sonst. Klar.
Also Wissenschaft, Bildung, das hängt ja auch mit Klöstern zusammen. Ne? Und ich glaube, das hatte schon seine Reize, in so ein Kloster zu gehen. Hat ja für viele Leute heutzutage auch noch.
Aber heutzutage sind es ja dann wirklich eher die inneren Überzeugungen. Das sind
andere Motive, klar. Mhm. Mhm.
Ja, ich glaube, ich hätte es mir schon vorstellen können, aber nur im Mittelalter.
Auf Sizilien.
Auf Sizilien, genau. Okay, ich habe mir noch eine Frage überlegt, die eigentlich nichts mit meinem Fall zu tun hat, aber ich dachte, wir reden mal drüber.
Schieß los.
Hast du ein Lieblingskloster? Ja, auf Sizilien. Nein.
Ob ich ein Lieblingskloster habe?
Ja. Yeah.
Tatsächlich ja. Also ich weiß, ich glaube, ich kenne nicht so viele Klöster, aber ich habe ein Lieblingskloster. Es ist nicht die Abtei Brauweiler. Und zwar in Krzeszów, mhm, in Niederschlesien, heutigen Polen. Da gibt es ein Kloster. Es ist eine schöne Vorgebirgslandschaft, sehr ruhig. Mhm. Barocke Anlage, ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Aber irgendwie, als ich mal da war, war das so ein Ruhepol, was ja auch der Grund ist, warum viele Leute heute noch ins Kloster gehen. Und es war früh morgens, es war keine Menschenseele da. Wir waren die Ersten, die sich diese Kirche, diese imposante Barockkirche angucken konnten. Man konnte auch ins Kellergewölbe reingehen, auf den Dachstuhl. Da gab es so einen schönen Klosterladen, der von so einer Nonne geführt wurde, die total nett war. Und ja, es war einfach vielleicht nicht wirklich das Kloster an sich, sondern tatsächlich dieses Ambiente. Also früh morgens, mhm, Wetter hat gestimmt, blauer Himmel, tolle Aussicht und diese imposante Anlage, das hat schon irgendwie Eindruck hinterlassen.
Die Lage macht schon viel aus.
Auf jeden Fall. Ich meine, bei uns im Brauweiler ist es ja tatsächlich so, dass dieser Ruhepol etwas fehlt durch diesen zentralen Punkt in Brauweiler. Diese laute Ehrenfriedstraße, aber das ist vielleicht irgendwie sowas, was in anderen monastischen Anlagen mehr zur Geltung tritt als bei uns.
Mhm. Ja, ich habe kein lieblingsaktives Kloster, mhm, aber in Irland, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr genau, wo es war, war eine Klosterruine. In Irland wurden ja schon im 14. Jahrhundert oder so die Klöster säkularisiert von den, oder 15., ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß es nicht, irgendwann viel früher auf jeden Fall als hier. Und da war eine auch relativ gut, aber sehr brachiale Klosterruine von einem mittelalterlichen Kloster, die da frei im Feld stand. Es war gefühlt kilometerweit halt nichts. Es war nur diese Wiese, die halt so ein bisschen höher gelegen war. Und das macht dann natürlich auch viel Atmosphäre einfach. Mhm. Es ist einfach dann ein angenehmer Besuch. Schöner als im großen Trubel irgendwas zu besichtigen. Dann machen wir noch die Tür zu.
Ja, Klappe zu, ne?
Ja.